Wir wollen noch ein wenig im ersten Kapitel verweilen. Da ist doch noch einiges, das wir mitnehmen müssen, bevor wir zu den weiteren Kapiteln kommen. Wir haben gestern diese Hauptwahrheit gesehen und ich wiederhole sie gerne. Ich will diesen Pflock tief einrammen und ich hoffe, dass er sitzt. Gott ist im Anfang. Spurgeon wurde bekanntlich nie müde, daran zu erinnern, und darauf zu verweisen, dass jede Irrlehre und jede falsche und verdrehte und halbwahre Lehre über Christus und das Evangelium damit zusammenhängt in irgendeiner Weise, dass nicht Gott, sondern etwas anderes im Anfang ist. Sei es das Vermögen des Menschen, der Wille des Menschen oder irgendetwas. Nein, im Anfang ist Gott. Sonst wäre Gott nicht Gott. Im Anfang Gott. Die Rettung geht von Gott aus und darum ist sie gewiss. Aber ein zweites, und wir haben gestern Abend gehört, wie John Wesley am Grab von seinem Freund und Mitarbeiter Georg Whitfield gesagt hat, ja, dass der Inhalt der Botschaft von Georg Whitfield war, alles Gute, das im Menschen ist, Gott zuzuschreiben und Gott in allem zu erhöhen. Die Erkenntnis, dass wir die ganze Errettung Gott verdanken, weil sie von Gott ausgeht, macht Gott groß und macht den Menschen klein. Gott wird groß und der Mensch wird klein. Der Mensch wird gedemütigt. Und das muss auch Israel gedemütigt haben. Als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, muss sie diese Tatsache und Wahrheit gedemütigt haben. Wir wurden errettet, weil Gott sich das vorgesetzt hat. Das geht von Gott aus. Und Gott hat es vorher gesagt. Und das ist jetzt genauso geschehen. Das Gleiche finden wir wiederum im Propheten Jesaja. Und wir schlagen jetzt auf Jesaja 48. Jesaja 48 von Vers 3 an. Jesaja 48, Vers 3. Ich habe das frühere vorlängst verkündet und es aus meinem Munde ist es hervorgegangen. Ich habe es hören lassen. Plötzlich vollführte ich und es traf ein. Weil ich wusste, dass du hart bist und dass dein Nacken eine eiserne Sehne und dass deine Stirn von Erz ist, so habe ich es vorlängst dir verkündet, ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen möchtest, mein Götze hat es getan. Und mein geschnitztes und mein gegossenes Bild hat es geboten. Nein, nicht irgendetwas, das du gefertigt hast oder gebildet hast oder was aus deinen Händen hervorgeht, sondern ich habe es gebildet. Auch die Errettung. Diese Wahrheit soll uns demütigen. Nun, Demut ist ja nichts anderes als Wahrhaftigkeit. Denn Gott ist groß und wir sind einfach klein. Und so ist das nichts anderes als anerkennen, wie die Dinge sind. Gott ist groß und wir vermögen nichts. Und Gott hat alles getan und wir haben Gott nichts gegeben, dass Gott uns vergolten hätte. Noch einmal Römer 11. Verse 33 bis 36. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerechte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dadurch ist sichergestellt, dass Gott alle Ehre bekommt. Gott muss alle Ehre bekommen, weil Gott Gott ist. Und wiederum Jesaja 42, Vers 7, ich bin der Herr, das ist mein Name, meine Ehre, gebe ich keinen anderen. Gott tut es nicht. Und so hat Gott, wie in der Schöpfung, so in der Errettung, alles so eingerichtet, dass in allem der Mensch vollständig von Gott abhängig, auf Gott angewiesen ist, damit Gott in allem verherrlicht werde. Damit keiner sagen kann, das habe ich gewirkt. Dass keiner sagen kann, das hat mein Götze getan. Mein Götze, mein Vermögen, mein Planen. Wir werden gedemütigt, Gott wird erhöht. In Epheserbrief Kapitel 1 steht dreimal, dass die ganze Errettung zum Lob und zum Preis der Herrlichkeit Gottes sei. Und das ist so, weil, wie Paulus auch im Epheserbrief darlegt, die ganze Errettung von Gott ausgeht. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Und den werden wir dann noch reden. Nun folgt hier auch eine Erklärung und Begründung, warum die Errettung ganz Gottes Werk sein muss. Israel ist verknechtet. Und so kann Israel sich nicht befreien. Aber nicht allein das. Israel ist auch schuldig. Und hat darum auch nicht verdient, dass Gott sich für dieses Volk einsetzt. Man liest diese Geschichte im 2. Mosebuch und hat dann so den Eindruck, das Volk Israel sei eigentlich das arme Opfer böser Menschen und übler Umstände. Das Evangelium stellt es aber nicht so dar. Und Paulus stellt die Sache im Römerbrief so dar, er beginnt damit in Römer 1, Vers 18, darzustellen, dass der Mensch unter Gottes Zorn steht, und zwar selbst verschuldet, weil er, obwohl er weiß, dass ein Gott ist, sich diesem Gott verweigert. Weil er das Licht und die Erkenntnis, die er von Gott hat, verstößt, von sich stößt. Darum steht er unter Gottes Zorn. Der Mensch ist also nicht nur unfähig, sich zu retten, ein Knecht der Sünde und des Bösen, sondern er ist auch schuldig. Er verdient es also auch gar nicht, dass Gott ihm hilft und sich seiner annimmt. Die Lage ist vollständig hoffnungslos. Und wie sehen wir das an Israel? Hier wird das zwar nicht gesagt. Und wenn wir eben diese Geschichte in 2. Mose lesen, dann haben ja manche da aus 2. Mose dann so eine Geschichte konstruiert, in der ein bedrücktes und unterdrücktes Volk in einem heldenhaften Kampf zwar schon mit Gottes Hilfe sich dann befreit. Und so ist das so zum Vorbild geworden für mancherlei Befreiungsideologien. Ein unterdrücktes Volk, das einen heldenhaften Kampf kämpft um seine Freiheit. Das ist alles Quatsch. Wir haben hier ein schuldiges Volk, das unter Gottes Zorn steht. Woher nehme ich das? Nun, einer der Propheten, und ich kann mich wirklich nur an diese eine Stelle erinnern, einer der Propheten beleuchtet diese Lage, und ich glaube wirklich, dass es der einzige ist, der es tut, nämlich Hesekiel. Hesekiel Kapitel 20. Und das sollen wir auch sehen. Das wird uns im Neuen Testament, im Römerbrief, mit aller Klarheit gezeigt, der Mensch ist nicht das unschuldige Opfer seines Zustandes, sondern er ist selbst gewählt. Durch eigene Bosheit ist er da drin gefangen. Er ist schuldig, selbst verschuldet. Also Hesekiel Kapitel 20, von Vers 6 an. Hesekiel Kapitel 20, von Vers 6 an. An jenem Tag erhob ich ihnen meine Hand, dass ich sie aus dem Land Ägypten führen würde, in ein Land, welches ich für sie erspäht hatte, das von Milch und Honig fließt. Die Zierde ist es von allen Ländern. Und ich sprach zu ihnen, werft ein jeder die Scheusale seiner Augen weg und verunreinigt euch nicht mit den Götzen Ägyptens, ich bin der Herr, euer Gott. Nun, wer das tat und wie das geschah, wissen wir nicht. Aber offensichtlich waren die Israeliten in Ägypten in Götzendienst versunken. Sie wussten um den Gott der Väter. Und nicht allein das, sie wussten auch, was alle Heiden wussten, dass ein Gott ist ein Schöpfer, ein Alleiniger. Das sieht man an der Schöpfung. Und doch dienten sie den Götzen. Sie waren Götzendiener. Und Gott hat zu ihnen gesprochen und hat sie aufgefordert, werft diese Götzen weg. Ich bin der Herr, euer Gott, aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale seiner Augen weg und von den Götzen Ägyptens ließen sie nicht. Da gedachte ich, in meinem Grimm über sie auszugießen. Sie standen also unter Gottes Zorn und sie hatten Gottes Zorn verdient. Gott hätte sie richten müssen in Ägypten. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Da so. Aber ich handelte, und jetzt kommt um meines Namens willen. Wenn Gott rettet, dann rettet er um seinetwillen. Nie aufgrund von Verdienst. Nie. Und so sagt auch Römer Kapitel 1, Vers 18 und folgende. Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen oder niederdrücken. Sie wissen genug. Sie erkennen genug. Und das, was sie wissen und das, was sie erkennen, das drücken sie nieder. Unterdrücken sie, verdrängen sie und verweigern sich Gott. Und darum stehen sie zu Recht unter Gottes Zorn. Nun, wir sollten das bei der Verkündigung des Evangeliums bedenken. Nicht, dass wir das immer direkt und so offen sagen können, aber irgendwann einmal müssen wir es den Menschen sagen. Und es ist ganz einfach nicht richtig, wenn wir den Menschen immer nur sagen, Gott liebt dich. Das Erste, was Paulus hier sagt im Römerbrief, ist nicht, dass Gott uns liebt, sondern dass wir unter Gottes Zorn stehen. Und das wird dann auch begründet, wegen unserer Gottlosigkeit, wegen unserer Verweigerung Gott gegenüber, steht Gottes Zorn über dieser Sünde und damit auch über uns. Ja, Gott hat seine Liebe bewiesen, er hat sie erwiesen, in der Dahingabe seines Sohnes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber im gleichen Kapitel Johannes 3 steht auch, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Das heißt, Gottes Zorn ist über ihm, seines Unglaubens wegen. Ja, dass man das auch sagt, dass man das auch predigt. Nicht nur das, aber auch das. Und bemerkenswerterweise beginnt Paulus im Römerbrief, wo er das Evangelium erklärt. Das ist ja sein Absicht. Er sagt, ich will auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium verkündigen. Und weil er nicht nach Rom reisen konnte, schrieb er diesen Brief und lehrt das Evangelium. Und er beginnt nicht mit Gottes Liebe, sondern mit Gottes Zorn. Mit der Schuld des Menschen. Und so ist Israel selbst verschuldet in dieser Knechtschaft. Die Knechtschaft, in die Israel gerät, ist ein Ausdruck von Gottes Zorn. Es ist Gottes Zorn gegen dieses Volk, dass es diesem Pharao, diesem brutalen Drücker und Mörder ausliefert. Und das stellt natürlich die ganze Sache in ein anderes Licht. Und das soll Israel auch zu verstehen geben, dass sie es allein Gottes Güte, Gnade, seiner unbegreiflichen Gnade verdanken, dass sie da herauskamen. Sie waren nicht besser, nicht würdiger als die Ägypter. Und dann sind sie Knechte und unter die Sünde verkauft. So stellt der Römerbrief die Lage des Menschen dar, die Knechtschaft der Sünde ist das, was der Mensch sich mit seiner Verweigerung Gott gegenüber einhandelt. Er wird dann ein Knecht der Sünde. Und er kann nicht anders. Ja, er will nicht anders. Er liebt die Sünde. Er wählt es, Gott und sein Wort und seinen Willen von sich zu stoßen. Und er wählt den Eigenwillen, das eigene, die Sünde, das Böse. Lasst uns einige Stellen da aus dem Römerbrief im Zusammenhang und miteinander ansehen, dass wir hier ein Bild bekommen. Ein umfassendes und klares Bild vom Zustand des Sündigen, des gefallenen Menschen. Römer 3, Vers 9. Was nun, haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Alle, ohne Ausnahme, und unter der Sünde. Der Mensch ist nicht etwa jemand, der einfach in der Sünde ist, er ist sogar unter der Sünde. Das heißt, die Sünde steht über ihm und beherrscht ihn. Er ist nicht frei, sich der Sünde zu entwinden. Die Sünde ist jetzt sein Herr und Herrscher geworden und damit eben der, der den Menschen zur Sünde verleitete. Im 2. Mosebuch ist es Pharao und im Neuen Testament der Fürst dieser Welt Satan. Er ist unter der Sünde. Was für eine erschütternde Wahrheit. Die Bibel lässt uns auch nicht die Spur von Vorstellung von einem autonomen Menschen. Es ist einfach nichts mehr da. Ja, der Mensch hat selber die Sünde gewählt. Aber jetzt ist er ein Knecht geworden. Und dann heißt es, da ist kein Gerecht, auch nicht deiner, das heißt, unser ganzes Wesen ist böse, ganz umfassend. Keiner ist gerecht, alle ungerecht. Dann heißt es, da ist keiner, der Gott suche. Das heißt, auch unser ganzes Trachten ist von Gott abgewendet. Unser Wille ist gegen Gott. Und wäre er das nicht, dann würde sich ja Gott zuwenden. Aber das tut er eben nicht. Keiner sucht Gott. Da ist keiner, der Gutes tue. Die Taten sind böse. Mit ihren Zungen handelten sie trüglich. Die Worte sind böse. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Auch unsere Wege sind böse. Einen göttlichen Funken im Menschen. Ja, etwas ist da, was, und da setzt Gott ein. Nicht bei einer Fähigkeit oder bei einer guten Anlage, die der Mensch hat, aber etwas hat der Mensch noch. Und das macht Paulus ganz deutlich. Der Mensch hat ein Gewissen. Er hat ein Gewissen. Und dieses Gewissen, das wäre ein Funke oder ein Licht, das ihm immer wieder leuchtet und flackert. Das Gewissen ist da. Und das Wort Gottes trifft das Gewissen des Menschen und überführt ihn und so erkennt er, es ist wahr, was Gott und was Gottes Wort an oder über ihn sagt. Das Gewissen verurteilt ihn. Das haben übrigens auch die Evangelisten, die von Gott gebrauchten Evangelisten, und das tun auch heute der Evangelist. Er verwendet das Wort Gottes, um das Gewissen des Menschen aufzustören und zu beunruhigen. Und dann erkennt der Mensch, dass er wirklich ein Knecht ist, dass er die Sünde liebt und dass er Gott und sein Heil verabscheut. Und wenn er das erkennt, dann ist er in der Lage, wo er anfängt zu rufen, ob Gott erbarme dich meiner. O Gott, erbarme dich meiner. Dann merkt er braucht einen Retter. Er braucht Rettung. Und dann begreift er, Gott allein kann mich retten. Nun, warum beginnt der Römerbrief mit dieser Darstellung der Sünde, der Sündhaftigkeit des Menschen. Und das ist ja eine erstaunliche Parallele zum zweiten Mosebuch. Im zweiten Mosebuch haben wir auch die Beschreibung der Knechtschaft Israels. Ja, es ist genau so, wie gestern hörten wir dieses Zitat von Kierkegaard. Gott schafft alles aus dem Nichts. Auch in der Erlösung ist es so. Gott muss uns zuerst zu nichts machen. Er reißt zuerst nieder. Ich nehme an, dass Kierkegaard das bei Luther gelesen hat, weil Luther das auch immer wieder gesagt hat, in seiner derben und drastischen Art, dass Gott zuerst zerstört und niederreißt und tötet, ehe er heilt. Und das haben ja auch die Propheten gesagt. Das hat Hanna gesagt in ihrem Gebet, dass Gott der ist, der tötet und lebendig macht. Und das war der Auftrag Gottes an Jeremia, zu niederzureißen und zu zerstören und zu pflanzen. Und so reißt das Evangelium zuerst nieder. Die Wahrheit reißt zuerst nieder, zeigt, wer wir sind. So dass wir bekennen müssen, dass wir unfähig sind, unwillig sind, schuldig sind und damit uns nur eines bleibt, uns völlig auf Gott zu werfen. Hier ein Zitat von einem der Reformatoren. Nun, es war ja so, dass die Reformatoren, und darin haben sie alle übereingestimmt, sei es Calvin, sei es Luther, sei es Zwingli gewesen oder auch Melanchthon, dass sie alle gegenüber der römisch-katholischen Lehre auch diese Wahrheit sehr klar betonen mussten, was die Bibel sagt über den Zustand des gefallenen Menschen. Nach römisch-katholischer Auffassung ist ja im Menschen noch der gute Wille, doch der Wunsch und der Wille, das Gute zu tun, und diesen guten Willen stärkt dann eben Gott in seiner Gnade. Und Gottes Gnade kommt einfach dem guten Willen des Menschen zur Hilfe und dann noch die Sakramente und die Kirche und so weiter. Und so heiligt sich dann der Mensch. Also die Katholiken sagen nicht, der Mensch werde ohne Gnade gerettet. Nein, nein, der Mensch braucht Gnade. Aber die Gnade kommt einfach dem Menschen zur Hilfe. Und die Bibel sagt uns, der Mensch ist so verloren und so verdorben, dass Gottes Gnade den Menschen nicht einfach zur Hilfe kommt, sondern dass Gott den Menschen rettet. Die Rettung ist des Herrn. Und man könnte zunächst meinen, ja, das ist doch irgendwie übertrieben, so etwas zu sagen über den Menschen. Die Schrift bezeugt vielfach, dass der Mensch ein Knecht der Sünde ist, das will besagen, dass sein Geist der Gerechtigkeit Gottes derart entgegengesetzt ist, dass er nichts planen, begehren und unternehmen kann, was nicht böse, verderbt, gottlos und unrein ist. Denn das mit Sünde bis zum Rand gefüllte Herz kann nichts als die Früchte der Sünde aus sich hervorbringen. Das ist ja wirklich niederschmetternd, wenn das stimmt. Das ist entsetzlich. Nun, wenn wir Paulus hören im Römerbrief, dann kommen wir genau darauf. Und wenn wir sogar das Alte Testament befragen, kommen wir genau darauf. Das Herz, das Innerste, da wo die Regungen des Menschen herkommen, das Herz ist böse und nur böse. 1. Mose 6, Vers 5, und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und wir verstehen jetzt, dass der moderne Mensch, dass er sagt, ach, das ist doch total übertrieben, das ist ja überspannt, das ist doch einseitig. Klar, der Mensch tut auch Böses, aber hat auch Gutes an sich. Die Bibel stellt den Menschen einfach so dar. Und so werden uns die Illusionen genommen. Und dann erkennen wir, wenn das stimmt, ja, dann können wir Gott nicht irgendetwas bieten, dass er als Dank dafür uns rettet. Dann sind wir wirklich darauf angewiesen, dass Gott uns rettet. Die Rettung ist des Herrn. Er allein ist mein Feld. Nun, vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, ja, wie steht es dann mit der Verantwortung des Menschen? Und die hat Paulus ganz deutlich genannt, und wir werden noch darauf kommen, im zweiten Teil des zweiten Mosebuches. Die Rettung ist des Herrn, sie geschieht durch ihn, durch Glauben. Der Mensch muss glauben. Der Mensch muss glauben. Und der Mensch ist auch darum verantwortlich, weil er die Sünde wählt und das Licht, das er über Gott hat, verwirrt. Das macht der Mensch. Das macht nicht ein anderer für ihn. Das macht der Mensch. Darum sind wir schuldig, darum sind wir verantwortlich und darum ist Gott gerecht, wenn er vom Menschen Glauben und Gehorsam fordert und verlangt und den Menschen dafür richtet, dass er ihm das verweigert. Gott ist gerecht. Also die Knechtschaft Israels in Ägypten erinnert uns daran, dass Gott Unfähige und Schuldige, Unwürdige rettet. Und dann die Weisheit Gottes, die sich zeigt in der Errettung. Die Weisheit Gottes. Paulus spricht ja von dieser Weisheit Gottes im Zusammenhang mit der Errettung im Römerbrief, Römer 11, 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Im Epheserbrief im Kapitel 3, im Vers 10, sagt er, dass an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes offenbar wird. Das hängt auch mit der Errettung zusammen. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 2 steht im Vers 6, wir reden von Weisheit unter den Vollkommenen, nicht die Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene. Also Gottes Weisheit, wie sie sich in der Errettung offenbart. Nun, ich will hier nur auf einen Beweis und Beleg für diese Weisheit hinweisen, aus 2. Mose 1. Wir haben gestern gesehen, dass die aus Ägypten Geretteten errettet werden, weil Gott verheißen hatte, sie zu retten. Und dann haben wir jetzt gesehen, aber dieses Volk ist ja schuldig geworden. Und sie stehen selbst verschuldet unter Gottes Zorn. Und sie haben darum jedes Anrecht und jeden Anspruch auf Errettung eingebüßt. Und wie soll denn dieses Volk errettet werden? Und es scheint ja alles nur schlimmer zu kommen und schlimmer zu werden. Jetzt wird hier ein König in Ägypten Herrscher, der dieses Volk bedrückt, der dieses Volk knechtet, der Böses sinnt und gegen dieses Volk Böses ins Werk setzt. Und gerade dieses Böse, das dieser Pharao tut, ist in Gottes Mittel das Hand, ist in Gottes Hand das Mittel, um dieses Volk zur Erkenntnis und zur Buße zu bringen. Und so verwendet Gott das Böse, und so muss das Böse Gottes guten Absichten dienen. Ohne dass Gott der Urheber des Bösen wäre. Und ohne dass Gott selbst Böses täte. Wir haben diesen Vers gestern gelesen, schlagen wir ihn jetzt noch einmal auf. Psalm 105, der Vers 25. Psalm 105, Vers 25. Er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, arglich zu üben an seinen Knechten. Ja, wir wundern uns wirklich, dass die inspirierten Autoren sich nicht scheuen, das so auszudrücken. Wir hätten das ja nie so gesagt. Wir hätten höchstens gesagt, Gott ließ es zu, dass. Aber die biblischen Autoren, die drücken sich oft direkt so aus. Er wandelte ihr Herz. Nun, natürlich ist es so, dass es nicht Gott war, der das Herz des Pharao böse machte. Sondern das Herz des Pharao war von sich aus böse. Und das lehrt uns ja die Bibel. Das Herz des Menschen ist böse. Und wenn wir das Ganze dann umschreiben, dann ist es dann doch richtig zu sagen, dass Gott jetzt diesen Pharao machen ließ. Er ließ jetzt die Ägypter machen. Er hatte vorher, hatte er das Herz des Pharaos zur Zeit Josef. Da begann er, seinen Hass auf dieses Volk zu lenken, dieses Volk zu bedrücken und fing an, dieses Volk auszurotten. Nun, der Schreiber sagt doch zu Recht, Gott wandelte. Denn das geschah ja nicht zufällig oder das geschah nicht, weil der Pharao so stark war oder weil er irgendwie schneller war als Gott oder ihn überlistete, sondern Gott waltete über diesem ganzen Geschehen und Gott lenkte das Geschehen so. Aber er lenkte es eben wie man Wasserbäche lenkt. Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Ich glaube, es war vorletztes Jahr, da haben wir Esther, das Buch Esther hier miteinander behandelt. Ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich darüber, über diesen Vers gesprochen. Gott lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Nun, das sind eben nicht diese munteren Bächlein, so wie sie hier bei uns fließen, denn die kann man sehr schlecht lenken. Das ist eine ungeheure Arbeit. Sondern diese Bäche, die Sprüche 23,1 meint, das sind die Wasserrinnen, mit denen man die Felder bewässert, die Felder der orientalischen Bauern. Sprüche 23, Vers 1. Nein, nicht 23, 1. 21, 1. Gleich Wasserbächen ist eines Königs Herz in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Das ist die gleiche Wahrheit, wie Psalm 105, 25. Nun, wenn man einem solchen Bauern zuschaut, ich habe das öfters gemacht in Pakistan, wo man in dieser Weise die Felder bewässert, man pumpt also Wasser, Grundwasser aus dem Boden und dann fließt dieses Wasser in einen Kanal und links und rechts sind Felder und dann geht der Bauer hin und dann legt er entweder ein Brett in die Rinne und öffnet dann auf einer Seite und dann fließt das Wasser da, wo es offen wird. Dort fließt das Wasser. Und dann macht er dort zu und öffnet an einer anderen Stelle und dann fließt das Wasser dort durch. Und so lenkt er das Wasser auf das Feld, wohin er es lenken will. Manchmal macht er es einfach auch mit einem Spaten. Zieht eine Furche und nachher macht er mit dem Spaten auf oder mit dem Spaten zu und so lenkt er das Wasser. Das Wasser läuft von selbst immer wohin? Zum tiefsten Punkt. Von selbst. Man muss das Wasser nie anschieben. Und so muss Gott den Menschen nie schieben zum Bösen. Den Menschen zieht es zum Bösen. Er tut von sich aus das Böse, denn er ist böse. Und Gott lenkt den Menschen, und jetzt sage ich es einmal so, Gott lenkt den Menschen auch Böses zu tun, ohne dass er den Menschen Böses eingibt. Er übergibt ihn oder überlässt ihn einfach seinem Drang. Er öffnet gewissermaßen ganz einfach hier die Pforte und dann geht der Mensch genau da durch. Und tut das Übelste, was man nur tun kann, denn dahin zieht es ihn. Und so lenkte Gott eben das Herz des Pharao, das Volk zu bedrücken. Gott gab ihm nie etwas Böses ein, denn Gott kann nichts Böses eingeben. Gott kann nicht zum Bösen versuchen. Er tut es nicht, das sagt Jakobus 1. Er ist nie der Urheber des Bösen. Der Urheber des Bösen ist der Mensch. Und der Menschenmörder Satan, wenn er lügt, dann redet er aus dem eigenen. So sagt Johannes 8, 44. Aber die Weisheit Gottes ist nun die, wie er es versteht, den Bösen und das Böse und die Gelüste des Bösen, seine Absichten vorantreiben zu lassen.
Das ist ja das Großartige. Der Pharao tut nur das Böse und Gott lässt ihn das Böse tun. Und mit diesem Bösen muss er Gottes Absichten dienen. Nämlich Israel durch diesen Druck zur Buße zu bringen. Dass Israel anfängt, zu seinem Gott zu rufen. Und dann das zweite Böse, das Pharao hier verordnet. Jeder Knabe, der geboren wird, soll in den Strom geworfen werden. Auch dieser Befehl geht von Pharao aus und da ist man ja auch versucht zu fragen, wie kann Gott so etwas zulassen? Gott hätte das ja auch verhindern können. Wie kann er so etwas zulassen? Wenn wir Kapitel 2 lesen, bekommen wir eine Antwort darauf. Denn wäre dieser Befehl von Pharao nicht ausgegangen, wäre Mose nicht in den Nil gelegt worden. Und wäre Mose nicht ausgesetzt worden, wäre Mose nicht am Hof des Pharao aufgezogen worden. Aber das musste offensichtlich sein, denn das war Gottes Schule für, oder ein Teil, nicht die ganze, aber ein Teil von Gottes Vorbereitung und Schule für den Mann, der durch seinen Dienst diesen gleichen Mann, der diesen Befehl erteilt hatte, stürzen sollte. Und so wurde dieser Erlass des Pharao, jeden Knaben in den Strom zu werfen, wurde zum Anlass, dass Mose da aufgezogen wurde, wo er aufgezogen werden musste, und dass der Pharao selbst stürzte. Das ist Gottes Weisheit. Und so muss sogar das Böse Gott dienen, ohne dass Gott je Urheber des Bösen ist. Ja, sogar der Grimm des Menschen muss ihn preisen, sagt der Psalm 76. Psalm 76, da steht im Vers 10, der Grimm des Menschen wird dich preisen und den Rest des Grimmes wirst du gürten oder eindämmen. Gut, dann fahren wir jetzt fort und kommen zum Kapitel 2. Kapitel 2. Die Verse 1 bis 3. Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, dass er schön war und verbarg ihn 3 Monate. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästlein von Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz und mit Pech und legte das Kind da rein und legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte sich von fern, um zu erfahren, was ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Strom zu baden, und ihre Dirnen gingen an der Seite des Stromes, und sie sah das Kästlein mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und sie öffnete es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte, und es erbarmte sie seiner, und sie sprach von den Kindern, der Hebräer ist dies. Nun zunächst scheint das uns ja eine Geschichte zu sein, die ganz schlecht passt zum vorher beschriebenen. Das Volk in dieser furchtbaren Not, Knechtschaft soll ausgerottet werden. Und dann lesen wir hier eine Familiengeschichte. Zwei junge Leute, die sich kennenlernen, verlieben, heiraten, dann bekommen sie ein Kind. Und das Kind wird geboren, nur um getötet zu werden. Nein, es ist nicht so. Hier haben wir den ersten Teil der Antwort darauf, wodurch denn dieses Volk gerettet werden soll. Dieses Volk soll gerettet werden. Aber wodurch soll es gerettet werden? Und hier haben wir den ersten Teil der Antwort auf diese Frage, durch die Geburt eines Retters. Das ist die Antwort, die uns das Neue Testament dann gibt. Auf der ersten Seite des Neuen Testaments. Die Geburt eines Retters. durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Nun, Mose ist natürlich ein Vorläufer und damit auch ein Bild auf den Retter, auf den Befreier, auf den Mittler, Jesus Christus. Aber allein die Menschwerdung des Retters hätte noch keine Errettung bewirkt. Wäre der Herr allein Mensch geworden, dann hätten wir noch mehr Licht über Gott und wer Gott und wie Gott ist und würden entsprechend unsere Schuld noch deutlicher sehen, aber wir wären nicht gerettet. Und darum muss auch dieser zweite Teil dazukommen, der am Ende dieses Abschnittes, dieses zweiten Teiles von 2. Mose steht, in Kapitel 12, das Passahlamm. Das ist ein Hinweis auf den Tod des Retters. Menschwerdung und Tod des Retters. 2. Mose 12, Vers 1 und folgende: Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der nächst an seinem Hause, nach der Zahl der Seelen, einen jeden sollt ihr nach dem Maß seines Essens rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjährig. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen, und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Vers 13: Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen, und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Das Gericht wird euch nicht treffen. Hier haben wir den Tod des Erlösers. Ein Bild auf den Tod des Erlösers. Es braucht also beides, Menschwerdung und Tod des Retters. Das ist das Mittel, durch das Gott rettet. Das ist eine Methode. Und das zeigt uns erneut, dass die Errettung Gottes Werk ist. Alles geht von ihm aus und alles geschieht durch ihn. Er tut auch alles. In der nächsten Stunde werden wir dann sehen, durch Glauben. Und so redet dieser zweite Teil des 2. Mosebuches auch von Glauben. Das ist die Verantwortung des Menschen. Der Mensch muss glauben. Nun, Gott hätte die Macht gehabt, Israel aus Ägypten herauszureißen, weil er einfach allmächtig ist. Aber Gott ist nicht nur allmächtig, sondern Gott ist auch gerecht. Allmacht ohne Recht ist Terror. Die quasi Allmacht diktatorischer Staaten und quasi Allwissenheit von Diktaturen sind ja nichts anderes als Terror. Je mehr Macht einer hat, desto mehr wird er sie gebrauchen und missbrauchen Und Macht, das bedeutet in der Hand des Menschen fast immer Missbrauch und damit Terror. Letzten Endes Terror. Gott ist allmächtig und Gott ist gerecht. Und er kann sich selbst nie verleugnen. Und so wird Gott nie ungerecht handeln. Und Gott wird keinen Menschen ungerecht richten. Gott wird auch keinen Menschen ungerecht retten. Ich sage nicht, dass er jemanden rettet verdientermaßen. Aber wenn Gott den Sünder rettet, dann rettet er ihn auf solche Weise, dass Gott gerecht bleibt. Und das Recht nie gebeugt hat. Auf vollkommen gerechtem Weg. Und das ist es, was Paulus im Römerbrief als das größte Wunder des Evangeliums darstellt. Er sagt, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Römer 1, Vers 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, ja, Kraft. Es braucht Gottes Eingreifen und Gottes Kraft zur Errettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Darum musste der Sohn Gottes Mensch werden, erstens, musste Mensch werden, und musste zweitens stellvertretend für Sünder sterben. Es konnte nicht ein Engel kommen und die Menschen herausreißen. Das wäre nur Entfaltung von Macht gewesen. Es musste ein Mensch sein. Es musste ein Mensch als Mensch leben. Ein reiner, fleckenloser, unschuldiger Mensch, der vollkommen Gott genügte, Gottes Willen tat, und der als ein vollkommener Mensch die Menschen nicht nur im Leben vertrat, sondern vor allem im Tod. Und der als vollkommener Mensch, als reiner und schuldloser, in seinem Tod den Platz einnahm des schuldigen Menschen. Und so richtete Gott die Sünde der Schuldigen, der Sünder, an seinem Sohn. Aber da Menschen schuldig sind, muss ein Mensch bezahlen. Darum konnten ja die Tieropfer nur auf jenes Opfer hinweisen. Kein Tier kann die Schuld eines Menschen tragen. Geht gar nicht. Die Schuld eines Menschen kann nur ein Mensch tragen. Und die Schuld der Sünder konnte darum nur ein Mensch tragen, der vollkommene Mensch, Jesus. Zudem musste dieser eine Mensch auch Gott sein. Er musste Gott sein. Denn sonst hätte er als ein Mensch ja nur die Sünde eines Menschen tragen und sühnen können. Darum muss er Mensch sein, darum muss er Gott sein. Aber er muss wahrer Mensch sein, vollkommen Mensch. Und er muss wahrer Gott sein, wahrer Gott vom wahren Gott. Und er muss in den Tod gehen. Und auf diesem Weg hat Gott die Errettung bewirkt und ist dabei gerecht geblieben. Hat die Sünde gerichtet und den Schuldigen, den Sünder, gerettet. Und so sagt Paulus im Römerbrief im Kapitel 3, Römerbrief Kapitel 3, von Vers 21 an, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Er sagt wiederum, Gottes Gerechtigkeit wird offenbar im Evangelium, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Er ist gerecht, wenn er den Sünder rechtfertigt. Es ist also nicht einfach so, wie das geschieht unter Menschen und wie das geschieht in korrupten Systemen und bei korrupter Gerechtsprechung, dass einer ganz einfach freigesprochen wird, weil er der Neffe des Richters ist. Das ist eben Nepotismus. Sondern Gott spricht uns frei und gerecht, weil Christus die Strafe für uns getragen hat. Der stellvertretende Tod Jesu Christi. Das ist die Grundlage, auf der Gott den Sünder gerecht sprechen kann und dabei selbst gerecht bleibt. Man könnte Römer 3, 26 sogar etwas zugespitzter übersetzen. Das Griechische lässt es zu. Es ist eine griechische Partizipialkonstruktion und Partizipien, die können ziemlich verschieden übersetzt werden. Begründend oder erläuternd oder einräumend. Und hier, also könnte man so übersetzen, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, auch wenn er den rechtfertigt, der an Jesus glaubt. Gott bleibt gerecht sogar dann, wenn er einen Sünder rechtfertigt. Den, der an Jesus glaubt. Und dieses Wunder, von dem hat auch Jesaja erfahren, gehört und geschrieben. Jesaja Kapitel 45. Jesaja 45, Vers 21. Tut kund und bringt herbei, ja beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen, vorlängst es verkündigt, nicht ich, der Herr? Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Ein gerechter Gott und ein Retter. Das ist ja das Wunder. Das ist das Unbegreifliche. Das ist die Weisheit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Wie er das konnte. Den Sünder von der Schuld befreien, ohne dabei je ein Wort zurücknehmen zu müssen, das er ausgesprochen hat. Ein gerechter Gott und ein Retter. A just God and a Savior. So steht in der alten englischen Bibel. Ein gerechter Gott und ein Retter. Das ist wunderbar. So hat also Gott die Kraft der Errettung und der Wahrung der seiner Gerechtigkeit entfaltet. Und das ist die zweite Grundlage, das zweite Fundament der Heilsgewissheit. Gott hat uns auf vollkommen gerechte Weise gerechtfertigt und darum wissen wir, dass die Sache hält. Hätte Gott uns gerechtfertigt, einfach so aus einer Laune heraus, einfach gesagt, du Udo, ich streiche jetzt einfach dein Sündenregister. Du würdest dich zwar freuen, aber du wärst nie sicher, vielleicht sagt Gott morgen einfach das Gegenteil. Du Udo, wir holen es wieder hervor. So wie es eben Machthaber tun, die lassen jemanden aus dem Gefängnis springen, einfach weil sie Geburtstag haben. Naja, wir lassen ihn springen. Den Schuft, der wollte mich zwar umbringen, hat ein Attentat geplant, aber heute habe ich Geburtstag, wir lassen ihn springen. Nun, dieser Attentäter, der wird der Sache nie trauen. Er wird sich so weit wie möglich nur absetzen von diesem Despoten, weil er nie weiß, wann der seine Meinung ändert. Nun aber hat Gott uns freigesprochen auf vollkommen gerechtem Weg. Gott hat sich nicht verändert, als er uns von der Sünde freisprach. Er blieb der gleiche, treue, unveränderliche Gott. Und darum wissen wir, diese Gerechtsprechung, die gilt und sie bleibt. Wir müssen das nie irgendwie anzweifeln, ob das wirklich so gemeint sei und ob Gott nicht seine Meinung ändere. Wird nie passieren. Denn Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er, der Gerechte, hat in gerechter Weise gehandelt. Er, der Gerechte und der Unwandelbare, wird sein Wort nie zurücknehmen. Es bleibt, es hält, und das ist die Grundlage des Friedens mit Gott. Wir hätten sonst nie Frieden mit Gott, wenn die Errettung nicht geschehen wäre auf vollkommen gerechte Weise. Und so danken wir von ganzem Herzen unserem Gott, der seinen Sohn dahingab, und dem Sohn, der sich für uns dahingab, um uns zu rechtfertigen und so auf immer mit Gott zu versöhnen.